Ja, ich bin ja selbst sozusagen in einer Grenzgängerfamilie groß geworden. Meine Mutter war als junge Frau aus den Niederlanden nach Deutschland gekommen, um in Deutschland zu arbeiten. Da war sie auch nicht die Einzige, die das gemacht hat. Da ging es wirtschaftlich in Holland nicht so gut. Und dann hat sie meinen Vater kennengelernt und das war jetzt nicht ganz frei von Nachfragen auf beiden Seiten. Als Journalist hat man ja sowieso nie eine Pause. Ich kann Dinge einfach im Grunde genommen gar nicht unjournalistisch betrachten, sondern ich denke immer, ist das vielleicht ein Thema? Ach guck mal, der hat ja eine interessante Geschichte. Wem kann ich die eigentlich mal weiterleiten? Das denke ich eigentlich die ganze Zeit, aber das strengt mich auch nicht so an. Mhm. Eher im Gegenteil, das ist ja das Schöne an diesem Beruf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, nee, ich kann so richtig abschalten, tue ich nicht, aber ich sehe das auch nicht als Problem. Was ich wirklich nicht verstehe, und daraus leite ich keinen Vorwurf ab, aber was ich nicht verstehe, dass wir so Schwierigkeiten haben, als Stadtgesellschaft uns um das Thema Obdachlosigkeit zu kümmern. Denn das ist hier schon sehr, sehr ausgeprägt. Und das begleitet mich eigentlich schon die letzten Jahre, dass ich denke, warum kriegen wir das nicht in den Griff? Und das ist total komplex. Das ist auch für die Politik ein ganz, ganz kompliziertes Thema. Ich verstehe das, aber das ist in dieser Stadt doch in den letzten Jahren sichtbarer geworden, als uns das eigentlich gut steht. Und da frage ich mich wirklich, wie kriegen wir da mehr Hilfe organisiert? Wie kriegen wir da mehr Solidarität organisiert? Das treibt mich echt um.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute zu Gast ist der NDR-Intendant Henrik Lünenborg. Moin, moin.
Moin, hallo.
Du bist geboren 1972 in Borken-Weseke im Münsterland. Danach ging es nach Osnabrück für Politik- und Geschichtswissenschaften. Und seit 1994 bist du beim NDR aktiv. Seit 2009 bist du kontinuierlich in leitenden Funktionen in Hörfunk und in der Unternehmensentwicklung tätig und treibst heute insbesondere die strategische und digitale Weiterentwicklung des NDR voran. Seit September 2025 bist du der Intendant des NDR und lebst und arbeitest in Hamburg. Wir drehen mal ganz nach vorne quasi in die Kindheit. Welches Medium hat dich denn mehr beschäftigt? Radio oder Fernsehen?
Radio hat mich schon sehr stark beschäftigt. Ich habe ja direkt an der niederländischen Grenze gewohnt, habe sehr viel holländisches Radio gehört. Die haben das vollkommen anders gemacht als das deutsche Radio. Das war hier immer so ein bisschen sehr gemütlich und in Holland ging schon richtig zur Sache mit Jingeln und cooler Musik. Ich bin schon ein absolutes Radiokind.
Ja. Kannst du dich denn an deine ersten Gehversuche beim Fernsehgucken erinnern? Also gab es so Serien, die deine früheste Kindheit, so ich sag jetzt mal so zwischen 6 und 12 geprägt haben?
Zwischen 6 und 12. Also mich haben schon geprägt die Vorabendserien, also Knight Rider, Cold Seavers, alles das, was so Leute in meinem Lebensalter so kennen. Das fand ich schon total spannend. Und ich bin natürlich mit der Sesamstraße groß geworden. Das muss ich schon sagen. Das hat mich, die Figuren begleiten mich ja bis heute.
Ich habe das fast gehofft, dass du die Sesamstraße erwähnst. Wie ist das denn jetzt, Chef der Sesamstraße zu sein?
Ja, das ist total toll, weil wir das ja schon so lange machen. Wir sind ja Partner der Sesamstraße seit vielen Jahrzehnten und ich war mal bei einer Aufnahme dabei und wenn man mal echt schlecht drauf ist, weil die ganze Welt um einen herum verrückt geworden ist, dann muss man mal zu so einem Dreh gehen und die Puppenspielerinnen und Puppenspieler kennenlernen, dann das zaubert einem echt ein Lächeln aufs Gesicht und die machen das mit so einer großen Leidenschaft, dieses Kinderfernsehen. Davor habe ich hohen Respekt. Das ist auch total anstrengend. Das ist viel, viel schwerer, als es aussieht. Und deshalb bin ich ganz stolz darauf, auch Teil dieser Sesamstraße zu sein, muss ich echt sagen.
Du kommst aus dem tiefsten Westfalen. Was ist denn typisch westfälisch? Man hat ja immer so bei bestimmten Regionen in Deutschland hat man ja so eine gewisse Idee, wie die Leute da so sind. Also den Westfalen sagt man, also zumindest in meiner Welt, eine gewisse Sturheit nach.
Ja. Würde ich auch sagen. Heinrich Heine hat gesagt, es sind sentimentale Eichen und das stimmt auch. Sie stehen schon sehr fest in ihrer Heimat, sind aber dann doch emotional, wenn es auch mal total unpassend ist. Ich schlage ja ein bisschen außer Art, weil ich in meinem Leben schon mehr Wörter gesprochen habe als die meisten bis zum Ende ihres Lebens. Also insofern, ja, aber es sind sehr verlässliche Typen.
Was würdest du noch so sagen über Westfalen? Was hat dich da geprägt?
Also geprägt hat mich da vor allem auch, dass man, ich bin ja in einem kleinen Ort groß geworden, dass da alle ja zusammenhalten mussten, weil es auch gar keine andere Chance gab. Und das ist ein schönes Gefühl. Man hatte nur einen Sportverein, man konnte sich nicht so separieren, weil man war schon aufeinander angewiesen, dass es auch einigermaßen klappt. Und das hat mich schon sehr geprägt. Und das ist etwas, was in so einer großen Stadt wie Hamburg ja nicht ganz so selbstverständlich ist.
Und da gab es die Nähe zu Holland oder zu den Niederlanden. Gab es da auch eine gewisse Rivalität? Also man sah ja irgendwann auch mal so Bilder während der Fußball-Großereignisse EM und WM, dass sich dann da mehr spaßeshalber, aber vielleicht auch doch manchmal dann auch ein bisschen bekriegt wurde. Ja. Wie ist denn dein Verhältnis da zu den Grenzgängern sozusagen?
Ja, ich bin ja selbst sozusagen in einer Grenzgängerfamilie groß geworden. Meine Mutter war als junge Frau aus den Niederlanden nach Deutschland gekommen, um in Deutschland zu arbeiten. Da war sie auch nicht die Einzige, die das gemacht hat. Da ging es wirtschaftlich in Holland nicht so gut. Und dann hat sie meinen Vater kennengelernt und das war jetzt nicht ganz frei von Nachfragen auf beiden Seiten. Die Niederländer haben uns schon immer in so einer kritischen Beobachtung. Ich habe mal gesagt, am Ende, die Niederländer haben auf der einen Seite die Nordsee, gegen die sie immer ankämpfen mussten, jahrhundertelang, und auf der anderen Seite dieses große Deutschland, was auch immer eine Bedrohung war. Und ja, der Überfall und die Besetzungszeit, das hat schon tiefe Wunden hinterlassen. Und eine Zeit lang war das dann besser und dann kam aber so in den 90ern eine Generation ran, die sich dann wirklich auch rund um die Fußballspiele dann auch mit Deutschen geprügelt haben an der Grenze. Das war nicht schön und dagegen musste man auch was machen und dann gab es auch verschiedene Initiativen, diese beiden Länder, die ja so sehr aufeinander angewiesen sind, wieder zusammenzuführen. Und daran habe ich ehrlicherweise auch partizipiert und bin ein absoluter Freund der deutsch-niederländischen Verständigung, weil, also wenn diese beiden Länder es nicht miteinander hinkriegen, dann habe ich echt keine Hoffnung mehr für Europa. Aber es sieht ja auch im Moment auch ganz gut aus.
Hast du denn bei diesen Fußball-Großereignissen dann immer ein zusammengenähtes, orangefarbenes, weißes Trikot getragen? Oder wie, welches Herz schlug heftiger?
Na, ich bin ja in Deutschland aufgewachsen und zur Schule gegangen, deshalb war ich schon auch für Deutschland, aber ich habe auch Niederlande-Trikot.
Aber die coolen Jungs kamen natürlich zu der Zeit vor allen Dingen aus Holland mit Cruyff und so weiter.
Genau, ja, und später auch, weil die hatten auf beiden Seiten gute Fußballer und diese Rivalität, Frank Rijkaard, Rudi Völler, das kennen wir ja alles noch, das hat mich eher wirklich gestört, weil da war auf einmal ein Hass da, den ich nicht wollte und der hat auch dann mit Fußball nichts zu tun.
Das hat sich ja auch nicht wirklich angedeutet irgendwie, also jetzt ist das für uns beide schon sehr lange her, aber ich habe neulich die Dokumentation dazu gesehen und es muss ja auch in den Gängen noch richtig hoch hergegangen sein hinterher. Ja, ja. Also das war schon verrückt, weil da hatte man andere Rivalitäten mit anderen Ländern, die noch mehr ausgeprägt waren.
Ja, ja, ist eigentlich fast nicht zu erklären, vor allen Dingen, weil es zwischen Deutschland und Niederlanden ja, also es gibt ja kulturelle Nähe auch und es gibt vor allen Dingen eine extreme wirtschaftliche Zusammenarbeit und auch Abhängigkeit beidseitig. Das ist eigentlich nicht zu verstehen, aber am Ende, wie so vieles in unserer Geschichte, hat das einfach auch mit dem Nationalsozialismus und seinen Auswirkungen zu tun. Und deshalb muss man da auch immer ein bisschen sensibel sein.
Wir kommen mal in das Hamburg von heute und wollen in unserer Schnellfragerunde deine Hamburg-Lieblinge abfragen. Welches ist dein Lieblingskino in Hamburg?
Das Abaton-Kino.
Welches ist deine Lieblingskneipe?
Heute das Borchers in Eppendorf, früher Hosis Bar.
Welcher ist dein Lieblingsstadtteil in Hamburg?
Eigentlich auch das Grindelviertel, Stadtteil eigentlich eher nicht so, aber das Grindelviertel mag ich immer noch am liebsten.
Deine Lieblingspersönlichkeit aus Hamburg?
Stellvertretend für alle Menschen, die sich in Stiftungen engagieren, ist es Ansgar Wimmer zum Beispiel.
Oh, ganz toll. Ja. Toller Typ.
Genau, weil der wirklich ein Interesse hat, diese Gesellschaft zusammenzuhalten und das erlebe ich bei ganz vielen anderen, die in Stiftungen arbeiten auch.
Welches ist dein Lieblingswort aus Hamburg?
Gute Frage. Im Zweifel moin.
Ja, oder Ahoi, oder?
Ja, Ahoi geht auch.
So, dann bist du ja nach Hamburg gekommen irgendwann.
Ja.
Und jetzt bist du Chef und bist ja quasi durch die Nähe zu Holland auch ein bisschen Monarchiekind sozusagen. Jetzt ist der NDR gleichzeitig ja auch quasi, stellt ja die Adelsberichterstattung, zumindest in früheren Jahren war das ja immer alles, was in Richtung England irgendwie ging. Das heißt, wird das unter deiner Ägide jetzt weiter ausgebaut wieder?
Nee, nicht weiter ausgebaut, aber Menschen haben ja ein sehr großes Interesse an Königshäusern. Mir selbst ist das eher ein bisschen fremd.
Das wollte ich damit erfragen.
Mir ist das selbst fremd.
Also du bist nie zum Königinnentag gefahren.
Doch, ich fahre jetzt, ich mache jetzt auch noch den Königinnentag, nicht in Holland, sondern die Generalkonsule und Honorarkonsule in Norden laden ja dazu auch ein. Da versuche ich eigentlich hinzugehen, weil das nett ist, weil man so viele Niederländer trifft. Die Adelsberichterstattung aus England haben wir ja deshalb gemacht, auch weil wir den Korrespondenten in London stellen. Und wir sind ja von der BBC inspiriert und wir sind ja von einem britischen Besatzungsoffizier auch gegründet worden. Insofern gab es da eine Nähe. Aber ich bin weit entfernt, Monarchie zu vermissen.
Bevor es gleich weitergeht, mache ich kurz Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. In meinen Morgen starte ich gern mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Der kommt ab jetzt im neuen Look zu euch, von Montag bis Freitag morgens um 6 Uhr direkt ins E-Mail-Postfach. Alle Infos findet ihr auf zeit.de/elbvertiefung. Und noch mehr Zeit Hamburg bekommt ihr im Hamburg-Ressort auf zeit.de/hamburg. Reinschauen lohnt sich. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Wann kam Hamburg in dein Leben? Also nicht, weil du dort gewohnt hast, sondern wann kannst du dich irgendwie daran erinnern, wann du mal irgendwas von Hamburg mitbekommen hast, ob das jetzt, du bist ja zu weit weg, bin ja in der Nähe von Hannover aufgewachsen, da fuhr man dann irgendwie auf Abenteuerreise auch nochmal morgens zum Fischmarkt. Kannst du dich an irgendeinen Punkt erinnern, ein Konzert oder so?
Ich kann mich an zwei Momente erinnern. Meine große Schwester, die lernte einen Hamburger kennen im Schüleraustausch in Amerika. Und dann besuchte sie den in Hamburg und die kam zurück und berichtete mir aus dieser fremden Welt und berichtete mir hier von der Schanze, wo wir ja gerade auch sitzen, von besetzten Häusern, von einer Szene, von der wir auf dem Dorf keine Ahnung hatten. Das war das erste Mal Hamburg. Da habe ich gedacht, okay, das ist wirklich eine andere Welt. Und dann war ich wirklich so Mitte Ende der 80er mit einer befreundeten Familie hier und war dann zum ersten Mal in Hamburg und wir waren dann im Museum, also in der Kunsthalle. Wir waren aber auch in einem Secondhand-Laden, der per Kilopreis verkaufte. Und das war für mich irgendwie eine ganz tolle Welt. Also es war eine große Stadt. Und wenn man vom Dorf kommt, dann ist ja alles, was eine Ampel hat, erstmal gut. Ja. Und dann, das hat schon so eine Sehnsucht ausgelöst, dieses.
War das klar, dass sich da niemand halten kann? Du hättest ja da auch Lokalreporter irgendwo werden können.
Genau, habe ja am Anfang da auch viel gearbeitet, aber ich hatte keinen Plan. Ich war ja zwischendurch während der Ausbildung schon mal in Hamburg und bin dann auch wieder weg, weil das dann beruflich hier gar nicht so passte. Und damals erschien mir Hamburg auch nicht so besonders freundlich, wenn man hier ganz jung herkommt. Also ich so ganz schnell findet man hier dann doch nicht Anschluss, habe ich gemerkt.
Ja. Aber jetzt hast du Anschluss. Ja,
macht euch keine Sorgen, ich habe Freunde.
Hat sich dein Blick jetzt schon, du bist seit September letzten Jahres Intendant, hat sich dein Blick auf Hamburg jetzt schon irgendwie geändert? Wurde gesagt, oh Gott, habe ich noch nie drüber nachgedacht, ist aber doch sehr prägend jetzt.
Nee, eigentlich nicht. Ich war ja vorher für Hamburg zuständig als Direktor im Landesfunkhaus Hamburg und ich hatte mich hier sehr, sehr viel damit beschäftigt, wie müssen wir als NDR oder als Medien insgesamt auf diese Vielfalt in der Gesellschaft reagieren. Das war immer mein Thema und das setze ich jetzt als Intendant auch fort. Denn mir war immer klar, wenn 42% oder mehr Menschen einen internationalen Hintergrund haben, dann macht das was mit dieser Stadt und das muss das auch was machen mit unseren Programmen, die wir aus Hamburg für Hamburg produzieren. Und deshalb, den Blick habe ich mir erhalten als Intendant. Was sich wirklich geändert hat, dass ich jetzt einen Blick haben muss für den ganzen Norden.
So, und das ist ja auch wiederum teilweise Großstädte wie Hamburg oder aber auch Kiel, dann aber sehr viel ländliche Regionen.
Ja.
Hilft dir das ein bisschen, dass du in einer quasi auf dem Dorf groß geworden bist, um quasi auch die Probleme und Nöte der Menschen und auch deiner Reporter und Redakteure irgendwie zu verstehen?
Ja, ich glaube, dass mir das hilft, weil die meisten Menschen, wie du gesagt hast, leben eben in Dörfern und Städten unter 10.000 Einwohnern. Insofern muss diese Perspektive auch bei uns im Programm vorkommen und das kommt sie auch. Und selbstverständlich haben wir in Hamburg einen anderen Blick zum Beispiel aufs Deutschlandticket als jemand, der auf einem Dorf lebt, wo der Bus gar nicht kommt oder nur zweimal am Tag. Und diese Perspektivvielfalt, gerade mit Blick auf die besonderen Herausforderungen auf dem Land, die ist mir schon wichtig. Ich bin gerade an der Tankstelle noch vorbeigekommen, und der Blick geht sofort auf den Dieselpreis. Natürlich hat das für Menschen, die in Hamburg wohnen, das Auto vielleicht fürs tägliche Pendeln gar nicht brauchen, eine andere Bedeutung als für jemanden, der nach Hamburg reinpendelt, sei es aus Schleswig-Holstein oder Niedersachsen. Also und diese Perspektivenvielfalt, ja, auf die ist mir wichtig. Und da hilft mir, dass ich mich da ganz gut reindenken kann.
Gibt es in Hamburg noch Bereiche, die möglicherweise von euch noch gar nicht so richtig gesehen werden? Ihr habt ja im letzten Jahr angefangen, so Pop-up-Studios aufzubauen. Da ging es erstmal nach Harburg, glaube ich, und dann nach Bergedorf. Gibt es noch weitere Orte, wo du sagst, da muss was gemacht werden, weil möglicherweise auch die großen Printhäuser oder jetzt Digitalhäuser ihr Angebot dort überhaupt gar nicht wahrnehmen?
Ah, die nehmen das Angebot auch schon wahr. Ich versuche diese ganze Stadt sozusagen auch zu sehen. Und wir, als ich zuständig war in Hamburg, habe ich gesagt, wir machen keine Veranstaltung innerhalb des Rings 2. Weil die Menschen, die dort leben, die kennen uns.
Die haben genug Party.
Die kennen uns in weiten Teilen auch. Ja. Und deshalb haben wir sehr viel in Billstedt gemacht. Wir waren jetzt nochmal in Wilhelmsburg. Also ja, da gibt es noch genug Bereiche, wo wir immer mal wieder hingehen. Aber Harburg war für uns der Startschuss dafür, uns sichtbarer zu machen in der gesamten Stadt. Ja, ich finde, das ist nämlich eine Schwäche, die wir alle haben. Wir sehen Hamburg oft sehr innerstädtisch. Und dann denken wir an die schöne Alster, an die Kirschblüte und im Hintergrund schwimmt ein Schwan vorbei und alles ist wunderbar. Aber diese Stadt ist ja viel mehr als das und da fühle ich eine Verantwortung.
Das ist jetzt im Grunde ja das Entree des Hamburg-Journal beschrieben.
Ja, genau. Und so wie wir, das Hamburg-Journal gehört ja auch zu Hamburg dazu für viele Menschen, aber eben auch nicht mehr für alle. Und wir haben in Harburg Leute getroffen, denen wir auch erstmal erklären mussten, wer wir eigentlich sind.
Kannst du denn, also schon als Leiter des Landesfunkhauses hast du ja in Hamburg gelebt, gibt's da die Möglichkeit abzuschalten oder hast du das Gefühl, du bist die ganze Zeit irgendwie auf Empfang und guckst und entwickelst nochmal Ideen oder wie funktioniert das, wenn man quasi für so ein riesen Medienhaus Verantwortung trägt, also auch als nur in Anführungsstrichen als Landesfunkhaus, wie sehr schlägt sich das auf das Privatleben nieder?
Als Journalist hat man ja sowieso nie eine Pause. Ich kann Dinge einfach im Grunde genommen gar nicht unjournalistisch betrachten, sondern ich denke immer, ist das vielleicht ein Thema? Ach guck mal, der hat ja eine interessante Geschichte. Wem kann ich die eigentlich mal weiterleiten? Das denke ich eigentlich die ganze Zeit, aber das strengt mich auch nicht so an. Eher im Gegenteil, das ist ja das Schöne an diesem Beruf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, nee, ich kann so richtig abschalten, tue ich nicht, aber ich sehe das auch nicht als Problem. Also ich kann schon, sagen wir mal, ich finde schon auch Ruhe und die Kraft dann aufzutanken, aber ich denke schon sehr viel über diese Stadt nach, über diese Gesellschaft, was sie zusammenhält oder auch nicht mehr zusammenhält. Wie kann man Menschen zusammenbringen in dem Programm oder welches Format müssten wir eigentlich entwickeln? Das habe ich permanent.
Wo holst du dir denn dein Dorfgefühl zurück? Musst du dafür aus Hamburg rausfahren oder gibt's hier noch so Dinge, die dir von damals so bekannt vorkommen und du hast wieder so ein bisschen so die, also weil jeder will ja immer wieder an seine Gefühlswurzeln zurückkehren.
Nee, das Dorfgefühl so nicht, aber da lacht meine Frau schon immer. Ich habe ja ein bisschen Dorf auch in mir behalten. Ich grüße zum Beispiel alle Leute, auch in Hamburg, auch in der U-Bahn, wenn ich reinkomme, wenn ich in ein Geschäft komme. Und das ist ja total unüblich. Und dann hat meine Frau immer gesagt, man merkt einfach, dass du vom Dorf bist.
Aber das Schöne ist, das mache ich tatsächlich auch. Und wenn man Moin sagt, dann erkennt man auch sofort, wenn jemand Morgen sagt, dass er nicht aus Hamburg kommt. Das ist mir neulich in der Sauna passiert, weil da begehe ich dann auch rein und sage Moin, wenn da schon Leute sitzen und dann hat eine Frau erstmal ein klares Morgen.
Ja, ja. Aber ich wollte mal so einen Test machen. In Hamburg habe ich auch gemacht, über ein paar Wochen hab mir vorgenommen, alle Leute, die ich im öffentlichen Nahverkehr treffe, erstmal anzulächeln. Und das ist schon in Hamburg auch ungewöhnlich. Mhm. Ich glaube ja, dass das eine Menge ausmachen würde, wenn wir uns mehr anlächeln würden. Aber so war es schon ein paar alte Damen dabei, die ihre Handtasche dann sehr festgehalten haben, weil sie dachten, ich treibe irgendwas im Schilde.
Ja. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, was bei dir typisch westfälisch ist. Jetzt bist du ja schon so lange in Hamburg. Hat das abgefärbt? Hast du rote Hosen oder ein Jackett mit goldenen Knöpfen im Kleiderschrank oder was hast du übernommen?
Nee, ich habe ein Kanu und einen Bootsliegeplatz. Oh. Und in dem Moment, wo das geklappt hat, habe ich gedacht, jetzt bin ich aber auch wirklich ganz schön Hamburg.
Ja.
Und meine Kinder sind ja beide, ich habe zwei Söhne, die sind beide im UKE geboren. Insofern bin ich jetzt für immer und ewig mit dieser Stadt auch fest verbunden und mit großen Emotionen, muss ich schon sagen.
Ja. Gibt's denn etwas, was dich auch richtig stört hier, wo du sagst, boah, jetzt bin ich so lange hier, aber verstehe ich nicht? Also.
Was ich wirklich nicht verstehe, und daraus leite ich keinen Vorwurf ab, aber was ich nicht verstehe, dass wir so Schwierigkeiten haben, als Stadtgesellschaft uns um das Thema Obdachlosigkeit zu kümmern. Denn das ist hier schon sehr, sehr ausgeprägt. Und das begleitet mich eigentlich schon die letzten Jahre, dass ich denke, warum kriegen wir das nicht in den Griff? Und das ist total komplex. Das ist auch für die Politik ein ganz, ganz kompliziertes Thema. Ich verstehe das, aber das ist in dieser Stadt doch in den letzten Jahren sichtbarer geworden, als uns das eigentlich gut steht. Und da frage ich mich wirklich, wie kriegen wir da mehr Hilfe organisiert? Wie kriegen wir da mehr Solidarität organisiert? Das treibt mich echt um.
Ist das nicht ein Phänomen auch von Großstädten irgendwie, dass die Leute aus anderen Ländern zweifelsohne Thema Hauptbahnhof ja doch sehr viele dann da sind und zusammenkommen? Ist wahrscheinlich auch ein Problem, was eine Stadt alleine gar nicht lösen kann, oder?
Nee, ganz alleine nicht. Deshalb sage ich ja, ich sage das ganz vorwurfsfrei. Nur ja. Wir werden uns ja mit dem Thema Wohnen, Wohnungslosigkeit, Angst vor Wohnungslosigkeit, da werden wir uns in dieser Stadt weiterhin auch beschäftigen müssen. Und jetzt ist ja hier viel gebaut worden in den letzten Jahren. Das muss man der Politik ja auch wirklich zugutehalten. Aber da geht sicher noch mehr. Weil Wohnen ist aus meiner Erfahrung, wenn ich Menschen treffe in dieser Stadt, das ist einfach das Hauptthema. Oder nicht, also es ist nicht das Hauptthema, aber es ist ein großes Thema. Und zwar für alle möglichen Schichten und Milieus.
Was überrascht dich denn hier so an Hamburg? Gibt es noch so Dinge? Ich meine, gerade als Journalist guckst du ja genauer hin und wahrscheinlich gibt es gar nicht mehr so viele Dinge. Aber gibt es irgendwas, wo du dich immer noch von überraschen lässt? Schönes Wetter oder so?
Ja, also wenn es ganz heiß ist, bin ich schon überrascht, wie sich davon auch Hamburgerinnen und Hamburger überraschen lassen, die dann doch noch mit der Daunenjacke an der Alster entlang spazieren. Da frage ich mich, hallo, habt ihr kein Radio gehört? Nee, so richtig überraschen tut mich ja eigentlich nicht. Also das ist vielleicht auch ein bisschen die Herausforderung für Hamburg, dass wir wieder Sachen schaffen müssen, die auch die Insassen hier selbst mal überraschen können.
Ja. Gibt's denn so Hamburg-Rituale? Du hast gerade gesagt, an der Alster laufen die dann mit den Daunenjacken rum. Gehört so ein sonntäglicher Spaziergang, wo man dann immer den Hut lupft dazu? Oder was hast du so? Gibt's so Orte, wo du einfach sagst, da muss ich hin? Also ich zum Beispiel gerne der Altonaer Balkon mit Blick auf die Kräne. Also das ist wie eine Kur für mich.
Ja. Da schließe ich mich an. Also an der Stelle plus eins. Die Alster schon auch. Falkensteiner Ufer ist so ein Hamburg-Ort für mich, die Strandperle ist so ein Ort für mich. Ja, das sind schon so Hamburg-Orte, die auch was mit mir machen und da muss ich dann auch ab und zu hin. Entenwerder übrigens auch, ist auch toll.
Oh ja, ja. Jetzt, jeder, der im Medienbereich arbeitet, der kennt den NDR-Intendanten. Wirst du angesprochen, wenn du U-Bahn fährst und dass dann gesagt wird, was haben sie denn da für eine Grütze gemacht? Man wird ja eigentlich dann für alles irgendwie verantwortlich gemacht, weil die Leute ja vielleicht sogar auch denken, man hätte eine Nähe zur Politik und könnte dem Bürgermeister auch mal ordentlich was sagen. Ich weiß das teilweise von den Chefredakteuren aus den großen Blättern.
Nee, ich bin ja erst 9 Monate dabei und meinen populärsten Moment hatte ich, als ich auf dem roten Sofa bei den Kollegen von Das saß, weil das ist eine sehr erfolgreiche Sendung, da wurde ich dann überhaupt erstmal wahrgenommen, als sie waren doch letztens auf dem roten Sofa, aber dass mich jemand erkennt und anspricht, eher selten, aber ich mache sehr, sehr viele Veranstaltungen, weil ich ja gerade wissen will, was die Leute zu meckern haben. Sie soll es mir lieber sagen, als dass ich es dann nicht erfahre. Und das mache ich auch ziemlich konsequent.
Also du scheinst da ja sehr talentiert zu sein, Menschen auch zu begeistern für deine Ideen. Das habe ich ja selber auch schon mitbekommen. Ist das denn ein Teil, der dir auch Spaß macht? Weil ich sag mal, du hast ja echt einen so breit gestaffelten Arbeitsbereich. Da gehört Öffentlichkeitsarbeit dazu. Aber das haben ja nicht immer alle verstanden, wenn ich so an deinen Vorgänger denke. Den habe ich so oft nicht gesehen. Ist das etwas, was dich auch treibt? Auch dieser persönliche Kontakt?
Also die Grundvoraussetzung, um meinen Job gut zu machen, ist erstmal Menschen gern zu haben. Mhm. Das ist schon mal eine Grundvoraussetzung für guten Journalismus insgesamt. Und das fällt mir nicht so schwer, weil ich bin einfach gerne mit Menschen zusammen und das hilft mir sehr. Gerade in diesen Zeiten, und das ist deshalb eine meiner Hauptaufgaben, ist es wichtig zu erklären, warum unabhängige Berichterstattung für dieses Land wichtig ist. Und nicht nur von uns, also vom NDR oder von der Tagesschau, sondern eben auch von den Zeitungen, vom Hamburger Abendblatt, von der Mopo, von wem auch immer. Unabhängige Berichterstattung ist eine Notwendigkeit für eine stabile Demokratie. Und dafür zu werben und das auch zu erklären und auch zu erklären, warum es eigentlich den NDR mal, also warum die Briten dachten, das ist eine gute Idee, unabhängige Berichterstattung möglich zu machen direkt nach dem Krieg, das empfinde ich schon als eine meiner Aufgaben. Neben all dem anderen Geschäft, was so ein Intendant auch so machen muss.
Jetzt haben die anderen Leute zwei Fragen an dich. Da hören wir mal rein.
Hallo Henrik, hier ist Oke vom FC St. Pauli. Wann kommst du das nächste Mal ans Millern-Tor? Wir würden uns sehr freuen.
Ja, gerne jederzeit.
Ist jetzt eine Stufe niedriger als noch letzte Saison? Fällt dir das dann einfacher, Zweitliga-Fußball?
Ich bin HSV-Fan seit 1978. Ja. Deshalb habe ich mit zweiter Liga keine Probleme. Und das kann ich gut durchhalten. Ja, komm gerne mal zu dir, Oke.
Fällt dir das jetzt leichter, dass die beiden Vereine unterschiedliche Ligen bespielen, möglicherweise?
Nee, aber ich bin auch kein Fan davon, wie ich das in dieser Stadt schon oft gehört habe, wenn sich Menschen nicht entscheiden können und sagen, eine Stadt, zwei Vereine, nee, man. Also ich bin HSV-Fan, das habe ich mir auch nicht ausgesucht, sondern das ist man ja dann. Aber ich bin oft auch bei St. Pauli gewesen und habe da legendäre Freitagsspiele erlebt. Also ist einfach ein tolles Stadion, ist ein toller Verein, aber ich bin da gerne, ich bin sowieso gerne unterwegs, komme gerne vorbei, aber ich bleibe HSV-Fan.
Okay, ich glaube, in der Frage steckt da auch der Versuch, dich insgesamt da mal hinzulocken. So, wir gucken mal, wer noch eine Frage hat.
Hallo Herr Lünenborg, ich bin Johannes Hegemann, ich bin Schauspieler und ich würde gerne von Ihnen wissen, gehen Sie lieber ins Kino oder streamen Sie zu Hause auf der Couch?
Oh je, beides. Also Kino hat schon was Großartiges. Ich habe gerade Nürnberg gesehen im Abaton und da ist genau das passiert, was nur im Kino passiert. Man sitzt zusammen mit wildfremden Menschen in der Dunkelheit und hat ein gemeinsames Erlebnis und das hat wirklich was ausgelöst und danach bin ich noch mit Freunden in die Ponybar und habe das Ganze nachbesprochen. Das funktioniert nur bei Kino, das funktioniert beim Streaming nicht, aber ich guckt natürlich viel von dem Programm, was wir auch in der ARD-Mediathek haben. Also am liebsten Kino, wenn ich die Zeit habe. Und das andere ist sozusagen die schöne Ergänzung.
Kannst du denn da wenigstens abschalten im Kino? Oder ich sag mal, der NDR steht ja auch für fiktionale Unterhaltung. Ist das dann so, dass du sagst, wer hat eigentlich die Rechte und läuft das in der ARD?
Nee, da kann ich mich voll drauf einlassen.
Und dann Popcorn süß oder salzig oder Eiskonfekt?
Meine Frau bestellt immer gemischt und ich nasche nur nebenbei.
Ah, okay. So, jetzt bist du schon noch nicht ganz ein Jahr NDR-Intendant. Konntest du das ja eine sehr lange Zeit von unten angucken. Hast in der Intendanz ja auch schon mal gearbeitet. Gab es trotzdem etwas, was dich komplett überrascht hat oder wo du gesagt hast, ach, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht?
Ne, ganz überrascht nicht, aber trotzdem jeden Tag mache ich noch Dinge, die ich zum ersten Mal mache. Und das ist ja für jemanden, der schon über 50 ist, eigentlich auch nicht mehr ganz
zu. Aber es ist schön.
Ja, genau. Das ist auch echt toll. Das mag ich auch an meinem Beruf.
Gib mal ein Beispiel dazu.
Ach, es kommen irgendwelche Herausforderungen und Probleme, von denen ich wirklich noch nicht gehört habe. Seien sie seines Rechtefragen oder seines europäische Rechtsprechung. Also wirklich jetzt, ich will die Hörerinnen und Hörer auch nicht langweilen, aber das sind Sachen, die sich permanent ändern und für mich auch nicht immer ganz durchschaubar sind. Da habe ich auch noch eine Lernkurve. Und was für mich ganz neu ist, ist dieses große Verantwortungsgefühl für so viele Menschen. Und für diese Idee, für die wir stehen, das, ja, das beschäftigt mich schon. Also es macht mich jetzt nicht, das beschwert mich nicht, aber ich muss schon an die Verantwortung schon auch regelmäßig denken.
Heute an der Spitze eines Medienunternehmens zu stehen, ist nicht ganz mehr so einfach und möglicherweise auch nicht so beliebt von der Masse her, wie es vor vielen Jahren mal der Fall war. Man spricht ja immer sehr gerne von die Medien. Wo ist die Kritik berechtigt und wo ist sie eher unberechtigt, was zumindest so deinen Einzugsbereich angeht?
Also unberechtigt ist dieser Pauschalvorwurf, dass Medien insgesamt grün-links versifft seien. Das ist ja etwas, was man schnell hört und dass sich die Medien in Anführungszeichen zu sehr von der Lebenswirklichkeit der Menschen verabschiedet haben. Und das ist in der Pauschalverurteilung falsch. Und was wir verpasst haben in den letzten Jahren, ist zu erklären, wie Journalistinnen und Journalisten arbeiten. Das ist, glaube ich, da besteht wirklich massives Unwissen und auch Missverständnisse, weil Menschen nicht mehr automatisch wissen, wie funktioniert eigentlich Berichterstattung, wie kommt die Tagesschau dazu, immer genau Themen für 15 Minuten zu haben, wie ist eigentlich Staatsferne organisiert, warum berichten Medien eigentlich so viel über die Menschen, die Regierungsverantwortung haben. Also das sind so Themen, die nicht gut bearbeitet wurden. Und da gibt's auch eine berechtigte Kritik. Wir müssen mehr erklären, was wir tun. Und diese Zeit rund um als die Corona-Zeit hat diese Missverständnisse eher, glaube ich, noch befeuert.
Ja. Ich glaube, es war sogar dein erster Amtstag als Intendant, als, ich sag mal, die Diskussion rund um Julia Ruß anfing, die durfte oder sollte die Sendung dann nicht mehr weiter moderieren. Und man hat dann explizit jemanden gesucht, der eher aus dem konservativen Milieu kommt. Verstanden habe ich das nicht, weil du sagst ja gerade selber, Medien sind erstmal nicht linksgrün versifft. Das sollte in eine andere Richtung natürlich schwenken. Aber warum hat man da dann dem doch stattgegeben und einen Journalisten oder Journalistin gesucht, der eher aus dem konservativen Milieu kommt? Weil normalerweise sollten Journalisten ja neutral sein.
Ja, ganz neutral können Journalisten übrigens nicht sein, aber das ist ein anderes Thema, können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, weil Neutralität hat sozusagen auch eine Begrenzung.
Klar.
Klar, mir geht's im Grunde genommen darum, um handwerklich guten Journalismus. Und der ist nach handwerklichen Kriterien gemacht und der ist nicht links, rechts, liberal, wie auch immer, sondern der ist entweder gut oder schlecht und hat gute Geschichten und orientiert sich an dem, was wir mal alle gelernt haben. Und die Debatte um dieses Format, klar, hat mich ja getroffen, direkt ja in der Tat wirklich in meiner ersten Woche. Und das habe ich sozusagen dann abgearbeitet. Mein eigentlicher Anspruch an Journalismus ist so, wie du ihn gerade auch geschildert hast, dass er nicht in Links-Rechts-Kategorien funktioniert. Und ich bin froh, mit Tanit Koch eine Journalistin zu haben, die wirklich ihr Handwerk beherrscht und die sich selbst übrigens auch gar nicht wahrscheinlich als konservative Journalistin bezeichnen würde, sondern eher, die hat eher was sehr Liberales. Und die erste Folge ist vor ein paar Wochen gelaufen und das war sehr ermutigend. Mhm. Aber da war es so, das war ein schwieriger Auftakt, das muss ich einräumen.
Das ist ja etwas, wo du normalerweise offiziell zumindest nicht so viel Zugriff hast. Du musst es zwar repräsentieren, das ganze Programm, aber in erster Linie bist du ja der oberste Verwaltungsdirektor, würde ich sagen, oder? Ist das so als Amtsverständnis?
Nee, mein Amtsverständnis ist, ich bin der Möglichmacher für unabhängige Berichterstattung.
Okay.
Und das und für hochwertige Fiktion und Unterhaltung.
Aber wie sehr musst du den Journalisten Henrik Lüneburg denn klein halten, um möglicherweise auch nicht immer von oben irgendwelche Themen da reinzuspeisen?
Mache ich aus Prinzip nicht, würde auch genau einmal funktionieren. So in dem Selbstverständnis arbeite ich und meine Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion würden auch einen Zugriff da gar nicht möglich machen. Ich setze die Rahmen. Und das, was mein Bild von Journalismus ist, versuche ich mit den Redakteurinnen und Redakteuren zu diskutieren. Und der ist sehr dialog- und handwerksgetrieben und das diskutiere ich mit denen und das funktioniert auch im Moment ganz gut. Aber ich bin nicht der oberste Programmjournalist des Norddeutschen Rundfunks.
Der Job ist auch nicht so ganz leicht, weil das Geld immer knapper wird. Das ist in jedem Haushalt so. Euch verweigert man jetzt gerade eine Erhöhung der Rundfunkabgaben. Entsprechend ist weniger Geld zur Verfügung, nicht nur, weil alles teurer wird. Jetzt wurde schon an vielen Stellen gestrichen. Das musste dein Vorgänger ja auch schon durchziehen. Ganz viel, also aus meiner Sicht relativ viel Kultur. Du bist jetzt wiederum jemand, der sehr für Lokaljournalismus steht, der wieder in die Region gehen will. Wo musst du denn jetzt noch so schmerzhafte Abstriche machen, wo du eigentlich mehr machen wollen würdest?
Also im Moment, also die großen Einschnitte hat es ja in der Tat, wie du gesagt hast, schon gegeben. Insofern sind wir sowieso immer zu Wirtschaftlichkeit und Effizienz verpflichtet und da ist auch noch was zu machen. Insofern muss ich jetzt gerade akut nichts sparen, sondern wir sparen aber eigentlich immer. Das ist Teil unserer Unternehmenskultur geworden, weil wir sind in Wahrheit ja schon seit Jahren ein schrumpfendes Unternehmen und die Vorgabe ist ja, dass wir jedes Jahr auch Stellen abbauen. Und das machen wir seit vielen Jahren. Deshalb, also es ist nicht so ganz sexy, wenn man das sagt, aber wir sind in weiten Teilen ein schrumpfendes Unternehmen, weil wir, wenn wir auch die neuen Ausspielwege bedienen wollen, müssen wir was anderes lassen. Und das verschiebt sich ja gerade. Das heißt, die Bedeutung des linearen Fernsehens ist noch riesig. Die Bedeutung des Radios bleibt auch noch viele Jahre erhalten. Davon bin ich übrigens sehr überzeugt, dass das ein sehr lebendiges Medium bleibt. Aber natürlich müssen wir investieren in unsere ARD-Mediathek, in digitale Ausspielwege, weil wir ein NDR auch für Leute unter 30 sein wollen. Und das Geld dafür und die Kapazitäten, die müssen woanders eben herkommen. Und deshalb werden wir weiter auch in den nächsten Jahren umschichten. Das wird nicht anders gehen.
Hast du denn jetzt schon ein Grundrezept dafür, wie man, ich möchte nicht mal sagen unter 30, wie man Leute unter 50 begeistern möchte für lineares Fernsehen? Weil ich erlebe immer wieder, die Leute haben gar keinen Fernseher mehr.
Ja, also Fernsehen ist noch immer das Informationsmedium in Deutschland, immer noch unangefochten an erster Stelle. Also klar, die meisten Deutschen sind mittlerweile auch jeden Tag online, aber Fernsehen hat noch eine unglaubliche Power. Das wird auch noch ein Moment so sein, nur der Kipppunkt, dass die Menschen, die Filme und Videos und Informationen sich eher nonlinear holen, also zeitsouverän holen, der kommt schon nächstes Jahr. Das heißt, dann werden über alle Generationen hinweg 50% ihre Filme und ihre Videos in den Mediatheken oder bei YouTube etc. gucken und nicht mehr im klassischen linearen Fernsehen. Und das setzt sich sehr, sehr, sehr schnell fort. Also das klassische Fernsehen ist kein Auslaufmodell, ganz und gar nicht, aber es steht stärker unter Druck als alle anderen Medien.
Welche Säulen sind denn für dich programmlich unantastbar? Also Tagesschau wahrscheinlich?
Ja, Tagesschau, die regionale Berichterstattung, überhaupt unsere journalistischen Produkte, aber auch die gute regionale Fiktion, das ist schon auch etwas, was zu uns passt. Und das ist nicht nur der Tatort, sondern das ist zum Beispiel eine Produktion, die in Barbeck spielt. Prange haben wir.
Großartig. Liebe den Film.
Ja, und
auch sehr erfolgreicher Podcast. Der hat, glaube ich, den Deutschen Podcastpreis gewonnen vor ein paar Wochen.
Das ist eigentlich eine perfekte Kombination aus allem gewesen mit dem aus der
Feder. Muss man sagen, Bjarne Mädel und Olli Dittrich, den könnte man auch so die ganze Zeit zugucken wahrscheinlich, ja. Wenn die miteinander interagieren, da braucht es gar kein Drehbuch.
Der ganze Cast war großartig, die beiden haben super zusammengespielt, aber dahinter steckt ja Andi Altenburg, der lange auch bei NDR2 Comedy gemacht hat und immer noch macht, der ist einfach kongenial.
Ja. Das sind die Säulen, auf die du nicht verzichten möchtest. Was mir, und ich mache ja Moderatorenmanagement, aufgefallen ist, dass so Flächen, wo jüngere Moderatorinnen und Moderatoren Möglichkeiten bekommen, tatsächlich sich auszuprobieren oder das, was sie im Volontariat gelernt haben, zu zeigen, fast gänzlich verschwunden sind.
Ja, gänzlich verschwunden nicht, aber die ganz jungen Präsentatoren, die haben wir dann wirklich auf den Social-Media-Kanälen, die ja auch sehr stark laufen. Zum Beispiel bei der Tagesschau. Also die Tagesschau ist ja bei Social Media mega erfolgreich, muss man sagen. Aber auch die Regionalangebote werden besser. Wir haben zum Beispiel auch für Hamburg einen TikTok-Kanal mit sehr jungen Hosts. Das funktioniert eigentlich gut. Und die Leute, die sich da ausprobieren, da spricht ja auch nichts dagegen, dass sie dann sich ins Fernsehen erweitern sozusagen.
Mit den jungen Moderatorinnen fehlen insgesamt ja aber auch Experimentalflächen, also so richtige Innovation. Ich weiß jetzt nicht, welches Format jetzt so in den letzten 10 Jahren mal so ein Riesenwurf war. Ich hätte jetzt fast gesagt Tatortreiniger, aber der ist, glaube ich, schon bald 15, 20 Jahre alt. Ja, 15. Liegt es auch daran, dass so wenig Geld da ist, dass man einfach sehr viel in Sicherheiten investieren muss? Wäre es nicht irgendwie schön zu sagen, ab 23 Uhr ballern wir doch nochmal ein bisschen Geld rein, um Dinge auszuprobieren, egal ob im Fiktionalen, im Doku und so weiter?
Also im Fiktionalen habe ich ganz, ganz viele Beispiele dafür, wie sich fiktionale Stoffe auch weiterentwickeln. Also ich nenne nur noch mal die Toten von Mano, von denen wir 2 Staffeln gedreht haben. Prange, hast du gerade selbst genannt, ist auch, ist jetzt keine Innovation, aber ist einfach sehr, sehr, sehr gut gemachte regionale Fiktion. Ich nehme mal ein anderes Beispiel. Wir haben eine digitale Talkshow, die auch im Fernsehen läuft, aber vor allem über Social Media sozusagen verbreitet wird, das ist Deep und Deutlich. Das ist ein junges Talkformat, was nicht so schlecht läuft, also wo Themen eine Rolle spielen, die für Menschen unter 30 eben eine große Rolle spielen. Und das ist, finde ich, ein sehr anderes Talkformat, als es das sonst in der ARD gibt. Und da zum Beispiel hat Innovation prima funktioniert. Und wir haben ganz, ganz viele Produkte, die auch in der ARD-Mediathek zu finden, die sind neu und frisch, muss ich wirklich sagen. Und auch in der Regionalberichterstattung probieren wir neue Sachen aus. Zum Beispiel bei YouTube eine Serie, die heißt Studio 16. Und die bindet Regionalberichterstattung zusammen in einer neuen Erzählweise. Also wir probieren schon sehr, sehr viel aus. Wir investieren sogar eher mehr in die neuen Sachen als in die alten.
Der Moderator von Deep und Deutlich unter anderem ist Michel Abdoulaye, der ist auch schon über 35, ne?
Ja, aber der hat eine Ansprachefähigkeit, die ist schon sehr besonders.
Der soll meinetwegen jede Sendung beim NDR moderieren. Ich liebe Michelle, aber trotzdem, man würde sich ja wünschen, dass, ich weiß gar nicht, wann Bettina Tietjen mal angefangen hat, das Rote Sofa zu moderieren oder andere Dinge. Ich glaube so, also diese Nachwuchsakademie NDR, die ist ein bisschen weggefallen. Ist das der Kostendruck oder ist es tatsächlich bin ich da verblendet?
Nee, du guckst zu sehr aufs lineare Fernsehen, weil die jungen Talente sind schon auch noch da und wir sind auch ein attraktiver Arbeitgeber für junge Talente. Das sind wir vielleicht noch nicht so, wie wir uns das alle vorstellen, aber ich habe da wirklich eine große Offenheit und bin auch sicher, dass wir da was Gutes hinkriegen.
So, wir kriegen auch was Gutes hin. Jetzt kommt nämlich Wissenswertes und jetzt kommst du. Ein paar Fakten über Hamburg. Wunderkerzen gelten als deutsche Erfindung. 1906 meldete Franz Jakob Welter in Hamburg das Verfahren zur Herstellung eines funkensprühenden Leuchtstabes beim Kaiserlichen Patentamt an. Welches Fest feierst du am liebsten?
Nikolaus.
Warum den Nikolaus?
Weil wir in unserer Familie immer Nikolaus sehr stark gefeiert haben. Das ist so ein altes holländisches
Überbleibsel. Ist das finnisch oder holländische Eigenart?
Nee, ist nur holländisches. Die Holländer feiern Sinterklaas.
Okay.
Sehr stark.
Kemmsche Kuchen sind ein flaches, knuspriges Traditionsgebäck aus Hamburg-Altona, das seit 1782 nach originalem Rezept hergestellt wird. Die würzigen, rechteckigen Kekse mit feiner Zimt- und Nelkennote werden klassisch zu Kaffee oder Tee serviert, traditionell aber auch gerne auf gebutterten Brötchen gegessen. Welches Gebäck darf bei dir nicht auf dem Frühstückstisch fehlen?
Kemmsche Kuchen standen da auch schon.
Ja,
wirklich, es schmeckt wirklich richtig gut mit Butter, ist krass. Franzbrötchen dürfen nicht fehlen und zwar am liebsten mit Streuseln. Also mit so, ne, damit es auch richtig...
Richtig ungesund
ist. Richtig ungesund ist. So ein bisschen ungesund kann ja jeder.
Ja. Die Ruine der ehemaligen Hauptkirche St. Nikolai am Hopfenmarkt dient heute als zentrales Mahnmal gegen Krieg und Gewaltherrschaft. Der markante 147 Meter hohe Turm war nach seiner Vollendung 1874 für kurze Zeit das höchste Gebäude der Welt. Wann hast du zuletzt einen Gottesdienst besucht?
Vor 3 Wochen. Und zwar anlässlich einer traurigen Beerdigung.
Ja. Jetzt haben wir gerade schon über das NDR-Programm gesprochen. Es gibt ja beim Handy, gibt es ja diese Bildschirmzeitmessung, wie lange man am Tag so am Handy sitzt. Wie viel Bildschirmzeit hast du denn beim NDR? Läuft im Intendantenbüro unentwegt der Fernseher?
Nee, gar nicht. Ich habe da hängt ein Fernseher, den brauche ich aber vor allem für die Videokonferenzen.
Ja.
Ich konzentriere mich schon sehr auf meine Gespräche und auf den Besuch, den ich habe. Aber vor allem sitze ich ja wenig am Schreibtisch, sondern fahre vor allem durch Norddeutschland und besuche die Kolleginnen und Kollegen und treffe Menschen.
Setzt du eigentlich eher auf Nähe oder eher auf Ferne tatsächlich, wenn es auch darum geht, welche Entscheidungen du triffst? Also wir haben ja schon rausgehört, du setzt auf Nähe, um erstmal alles kennenzulernen und so weiter. Trotzdem brauchst du ja wahrscheinlich auch die Ferne gleichzeitig, damit nicht ständig auf dich Einfluss ausgeübt wird.
Ja, Aber ich will ja natürlich vor allem Entscheidungen treffen, die gut sind, und deshalb stimme ich mich schon sehr ab. Als klar war, dass ich Intendant werden soll, habe ich gesagt, ich mache das, aber nur, wenn mir alle dabei helfen. Und dieses Versprechen habe ich nicht nur der Geschäftsleitung abgenommen, sondern auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Kolleginnen und Kollegen, weil das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Und insofern lasse ich auch bei meinen Entscheidungen Nähe zu, aber ich bin auch ganz gut im Entscheidungstreffen.
Was war denn schwieriger, als du vorher gedacht hast?
Schwieriger ist schon die politische Lage, muss ich ganz ehrlich sagen, und dass wir vor das Bundesverfassungsgericht ziehen müssen, um das Verfahren für unsere unabhängige Finanzierung sozusagen durchzuboxen, das ist eigentlich immer noch nicht gut, dass es so weit kommen musste. Ja, die politischen Rahmenbedingungen empfinde ich schon als schwierig, wobei ich sagen muss, dass ich hier aus Hamburg eine große Unterstützung fühle für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt, aber für die Medien insgesamt eben auch.
Für viele ist Fernsehen gucken ja also nicht nur Information, sondern vor allen Dingen Unterhaltung. Wie schaltest du denn am besten ab, wenn es nicht der Fernseher sein sollte?
Zum Beispiel im Kanu, das finde ich ehrlicherweise wirklich für mich immer ein Highlight, weil man da so sehr bei sich ist, aber auch mitten in Hamburg auf der Alster. Das finde ich schon wirklich toll.
Hat das einen Namen?
Ja, das heißt Pluck.
Warum heißt das Pluck?
Das Pluck ist die Hauptfigur in einem Kinderbuch, was wir meinen Kindern vorgelesen haben. Und das ist ein kleiner Junge, der allein in einem Hochhaus wohnt im letzten Stock und einen Kranwagen hat und Tiere rettet. Also ich kann das nur empfehlen. Das Buch heißt Pluck, der Junge mit dem Kranwagen. Und deshalb heißt, wir konnten unser Kind nicht Pluck nennen, das haben wir uns nicht getraut.
Gibt es denn schon eine Kinderserie dazu oder übernimmt das der NDR demnächst mit Studio Hamburg?
Nee, haben wir noch nicht geplant. Muss ich vielleicht mal irgendwo in die Pipeline geben. Ja. Ja.
Okay, da kannst du richtig abschalten.
Ja.
Und du sitzt dann am Steuer, also am Rudergerät sozusagen, oder lässt du dich durch die Gegend fahren, weil du sagst, so, ich mache den ganzen Tag, jetzt lasse ich mal andere machen?
Nee, ist Teamarbeit, meistens mit meiner Frau.
Ja. Und gibt's noch andere Dinge, wo du sagst, das brauche ich auch so, um irgendwie einen Ausgleich zu haben?
Ich bewege mich ja insgesamt tagsüber nicht so viel, deshalb versuche ich möglichst viele Strecken zu laufen. Also ich gehe gerne durch diese Stadt, muss ich ganz ehrlich sagen, und entdecke dabei auch viele Sachen, und das entspannt mich auch. Mhm. Also gerade jetzt, wenn mal ein Wochenende frei ist, dass ich dann einfach ja ungeplant und ohne Ziel loslaufe, und man entdeckt eigentlich in jedem Stadtteil Dinge, die man noch nie gesehen hat, selbst wenn man hier 25 oder 30 Jahre schon lebt.
Jetzt hast du ja schon gesagt, du fährst kreuz und quer durchs Sendegebiet, das ist sehr groß, das ist eben nicht nur Hamburg und Schleswig-Holstein, sondern nach unten Richtung Niedersachsen, in den Osten Richtung Mecklenburg-Vorpommern. Gibt's da denn so einen Ort, wo du gesagt hast, sorry, wusste ich vorher nicht, finde ich super, hat mich überrascht, weil du fährst ja jetzt nicht nur in die Landesfunkhäuser.
Nee, ich fahre nicht nur in die Landesfunkhäuser, sondern man kommt ja insgesamt rum. Also ein Ort, der mich zum Beispiel positiv überrascht hat, war Büsum, wo unglaublich viel passiert. Nach dem Motto, St. Peter kann ja jeder. Ja. Das ist mal echt was anderes. Und in Mecklenburg-Vorpommern gibt es eigentlich an jeder Ecke etwas, was so schön ist, dass man es eigentlich fast nicht fassen kann. Also das muss ich schon sagen. Das ist schon ein Wunder, ein wirklich total tolles Land. Aber ich war vor ein paar Tagen auch im Emsland. Das ist eine Gegend, die auch so einen ganz eigenen Charme hat. Also dieses Norddeutschland ist einfach großartig, wegen der Bandbreite. Du hast es ja gesagt, nach unten hin in Richtung Nordrhein-Westfalen, also Osnabrück, und auf der anderen Seite Göttingen, das gehört ja alles noch dazu. Und dann von der niederländischen bis zur polnischen Grenze, das ist, ja, allein dadurch haben wir schon eine hohe Perspektivenvielfalt. Weil die Menschen sind Norddeutsche, aber sie sind auch sehr unterschiedlich.
Ich kenne einige Leute, die nicht mal aufs Handy gucken können, also nicht beim Autofahren, sondern wenn sie mitgefahren werden oder im Zug. Du sitzt dann wahrscheinlich da auf der Rückbank. Ich nehme an, du wirst gefahren. Das ist auch relativ normal dann in so einem Job. Und dann bist du die ganze Zeit am Laptop? Oder wie organisierst du deine Arbeit? Oder ist es doch eher wirklich sehr viel Telefonieren?
Also an langen Tagen werde ich in der Tat gefahren, sonst fahre ich selbst. Also ich kriege einen Fahrer aus der Fahrbereitschaft. Also das sind dann die Kollegen, die sonst auch die LKW fahren bei uns. Und das ist aber ganz gut. Und ich sitze vorne, nicht hinten. Mhm. Und muss viel telefonieren. Und es gibt aber bei den Telefonen, das habe ich jetzt erst festgestellt, eine Funktion, die man einschalten kann, damit einem nicht so schlecht wird beim Lesen im Auto.
Oh.
Ja, ist krass. Wusste ich auch nicht.
Okay.
Ja.
Ich zeige dir
gleich.
Ich bitte darum. Also, wobei mir wird ehrlich gesagt nicht schlecht.
Ach so, ja, dann ist gut.
Ja.
Ich kenne viele.
Aber du kannst es mir ja trotzdem zeigen.
Aber ich telefoniere dann im Auto und wenn man dann abends spät zurückkommt, mache ich auch mal die Augen zu.
Dieses Telefonieren ist natürlich mit sehr viel Sabbelei irgendwie zu tun. Gibt's denn Momente, wo du mal still bist, wo du einfach vielleicht auch das Handy komplett aus hast? Gibt's so handyfreie Wochenenden oder ähnliches?
Nee, das wäre auch nicht mit meinem Berufsbild
zu vereinen. Gar nicht?
Ich bin immer on. Ich habe immer alles. Also ich bin immer erreichbar. Das ist auch okay, weil ich bin ja verantwortlich für so einen großen Laden, da muss ich auch immer erreichbar sein. Das macht mir aber, das ist nicht mein Problem. Wirklich nicht.
Im Urlaub auch nicht?
Ja, im Urlaub, ich habe ja noch nicht so lange Urlaub gemacht als Intendant. Das kommt jetzt im Sommer. Mal gucken, was passiert, wenn ich im Juli wegfahre, wie das dann geht.
Und bleibst du dann im Sendegebiet oder geht's irgendwie in fernere Regionen?
Nee, wir fliegen weiter weg.
Ja. Okay.
Und nee, ich bin aber eigentlich immer on. Was ich schon habe, ich den ganzen Tag geredet habe, dass ich dann nach Hause komme und nicht mehr so viel sprechen möchte. Das kann passieren.
Fußball ist ja auch meine große Leidenschaft. Wie wird man denn HSV-Fan, wenn man in Westfalen groß geworden ist? Dann ist ja die Nähe zu Schalke und Dortmund ja eigentlich doch, also geografisch zumindest, näher. Dann hat man noch den attraktiven holländischen Fußball auf der anderen Seite. Wann bist du denn HSV-Fan geworden?
Ach, das war eine Zeit, da war der HSV, spielte einen attraktiven Fußball, war erfolgreich und Erfolg macht dann für kleine Jungs dann auch ein bisschen, das ist
also
schon attraktiv.
Also in den End-70ern, Anfang 80ern.
Genau, und das war die Zeit und wir waren, wenn wir selbst gekickt haben, waren wir eben...
Warst du Kevin King wegen der Frisur?
Nein. Nee, ich war eher Manny Kaltz oder Felix Magath oder Holger Hieronymus. Also ja. Das waren so meine... Die klebten auch als Klebebilder im Küchenschrank bei uns. Das war so, ich... kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Mein Kumpel in der Grundschule war HSV-Fan, ich war HSV-Fan und ich habe mir dann irgendwann Anfang der 80er zu Weihnachten als einziges Geschenk ein HSV-Handtuch gewünscht. Mhm. Das habe ich auch bekommen und damals gab es ja noch kein Internet für die jüngeren Hörerinnen und Hörer. Und das heißt, meine Eltern mussten einen richtigen Aufstand machen für dieses sehr kleine HSV-Handtuch und das habe ich immer noch.
Sehr schön.
Ja, aber es ist sehr klein.
Es ist geschrumpft, weil zu häufig im Trockner.
Ja, es ist jedenfalls ohne dieses Frottee. Es ist sehr glatt.
Ja. Du hast sicherlich gelernt in deinem Job, Netzwerke zu pflegen, berufliche Kontakte zu pflegen. Wie pflegst du denn Freundschaften?
Da muss ich besser werden. Das ist in den letzten Jahren, war das nicht unbedingt so meine Stärke. Aber ja, ich versuche schon, mich auch regelmäßig zu melden und versuche auch gemeinsame Sachen zu organisieren. Aber das wird immer eine Herausforderung bleiben, wenn man so einen Job hat, wie ich den habe. Da muss man sich richtig aktiv drum bemühen. Das kann einem schnell wegrutschen.
Gibt es denn noch Freunde quasi aus der Kindheit,
ja,
die jetzt, keine Ahnung, da immer noch wohnen vielleicht? Oder?
Ja, vor allen Dingen habe ich Freunde aus meiner Kindheit, die in Hamburg wohnen mittlerweile.
Och, die hast du alle nach und nach hierher gezogen?
Genau, meine allererste Grundschulfreundin lebt auch hier in Hamburg.
Ja.
Und ich kenne schon auch noch ein paar, die mit mir gemeinsam dann irgendwann nach Hamburg gekommen sind. Ja, also ich habe schon wirklich auch noch ganz, ganz alte Freunde.
Meine Mutter hat mich immer ermahnt, die alten Freunde vor allen Dingen zu pflegen, weil das die besten Freunde sind, weil man eine ganze Menge mit denen ja schon erlebt hat und so weiter.
Ja,
würdest du das auch so sehen wie meine Mutter oder würdest du ihr widersprechen?
Na, es ist gut, wenn man die auch noch hat, weil die kennen Facetten von einem selbst und auch wissen, wie man aufgewachsen ist. Das kann man auch selbst sehr, sehr guten Freunden nicht im Nachhinein noch erklären. Und deshalb sind das schon ganz besonders wichtige Freunde, aber ich bin auch offen für neue Freunde. Also ja, weil ich finde, das ist sozusagen nicht abgeschlossen und in unserer beiden Berufen, das ist ja bei dir auch so, trifft man eigentlich auch jede Woche Menschen, die so interessant sind, dass man denkt, jetzt hätte ich aber Bock, mit dem mal 3-4 Stunden in die Kneipe zu gehen.
Ja. Wie oft passiert das bei dir noch, dass du in eine Kneipe gehst?
Ja, im Moment.
Also, dass du sagst so, jetzt alles egal, wir reden jetzt über, was weiß ich, Fußball,
im Moment zu wenig. Aber das muss eigentlich wieder kommen. Ich finde ja, dass Kneipen unterschätzte demokratische Orte sind. Und ich bin immer bei einem Wuppertaler Professor, der gesagt hat, diese ganze schlechte Debattenkultur, die wir haben, würde sich vielleicht lösen, wenn wir mal ein Programm für 30.000 neue Eckkneipen aufsetzen würden. Und da bin ich bei ihm. Weiß nicht, ob das funktioniert, aber die Kneipe an sich ist eigentlich ein ziemlich demokratischer Ort für gute Debattenkultur.
Jetzt müssen wir uns hier in der Stadt nicht über mangelnde Kneipen irgendwie beschweren, aber auf dem Land wird's echt eng, ne? Es gab, glaube ich, auch mal einen sehr schönen Kurzfilm, den ich im Rahmen einer NDR-Veranstaltung auch gesehen habe. Ich glaube sogar Lars Jessen hat den gemacht, der Schöpfer von Pranger auch, über das Sterben von Gasthöfen in Schleswig-Holstein.
Ja, und was aber gut ist, dass viele Menschen in Dörfern und kleinen Städten entdecken, dass ihnen was verloren geht, wenn die weg sind und die quasi im Genossenschaftsprinzip die dann wieder aufmachen. Und das finde ich eine richtig gute Idee, muss ich ganz ehrlich sagen.
Jetzt bist du ein offener und auch fröhlicher Mensch, gehst in die S-Bahn rein und wünschst erstmal allen guten Morgen. Die Hand gibst du nicht heben, ne? Das ist nach Corona wahrscheinlich weggegangen, oder?
Ich glaube, das wäre ein bisschen schräg.
Wie geht denn so jemand tatsächlich mit der völlig überzogenen, harten Kritik um, beziehungsweise auch der Diskussionsethik in den sozialen Medien, die sich ja vor allen Dingen auch auf den Alltag überträgt, habe ich das Gefühl. Also auch in der S-Bahn gibt es manchmal Schreiereien.
Ja, ich monitor schon, was in sozialen Medien ist, aber ich bin da selbst nicht so wahnsinnig aktiv. Deshalb kriege ich diese Härte nicht so hautnah mit, aber meine Kolleginnen und Kollegen schon. Und deshalb müssen wir uns auch um die kümmern, weil wenn man sich jetzt nach draußen wagt als Journalistin und Journalist, dann braucht man schon auch eine Unterstützung, um mit diesem ganzen Hass umgehen zu können. Und dass das sich so entwickelt, hätte ich vor 10 Jahren ehrlicherweise nicht gedacht. Und deshalb wundert mich auch nicht, dass viele junge Menschen sagen, ich merke, dass mir Social Media nicht gut tut. Und wir brauchen insgesamt wieder eine Kultur, wo wir das direkte Gespräch wieder höher priorisieren als das schnelle Anschreien und eine schnelle Meinung haben in Social Media. Das ist für dieses ganze Land nicht gut. Mhm. Nur wie wir es hinkriegen, ja, weiß ich ehrlicherweise auch noch nicht. Wir versuchen ja, das schon so ein bisschen zu ändern, indem wir wieder mehr rausgehen, als NDR. Und das ist richtig. Und das müssen nach meinem Dafürhalten noch viel mehr Institutionen machen. Räume öffnen, dass sich auch mal Meinungen begegnen, die sich auch mal widersprechen, und das muss man auch aushalten.
Lieber Hendrik, wir müssen jetzt auch rausgehen, nämlich aus diesem Gespräch. Aber vorher gibt es noch 2 Fragen, die hier jeder beantworten muss. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
In Hamburg auf jeden Fall, so viel steht fest. Und hoffentlich bin ich dann als Intendant wiedergewählt. Aber warten wir es mal ab.
Ist das so ein Job, den man jetzt bis zur Rente macht in deinem Alter? Weil das ist ja doch noch lange hin, ne? Oder was würde man eigentlich hinterher machen? Kioskbesitzer?
Ja, keine Ahnung. Aber da würde mir schon was einfallen. Aber ich denke jetzt erstmal für die Zeit, für die ich gewählt bin und Verantwortung trage. Und dann ist es ja ein Wahlamt. Insofern, das warten wir da mal ab. Ich sag dir Bescheid.
Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Gute Frage. Hamburg in 5 Jahren hat sich auf den Weg gemacht, sich zu erneuern und sich nicht mehr mit dem "es ist sowieso alles schön" Zustand zufrieden zu geben. Ich glaube, in 5 Jahren wird durch Hamburg ein Ruck gegangen sein und wir werden eine noch weltoffenere, kreative Stadt.
Das wäre schön. Lieber Hendrik, das hat mir sehr viel Freude bereitet und ich gehe auch fest davon aus, dass allen Hörerinnen und Hörern das große Freude bereitet hat. Du solltest viel mehr on air gehen, du hättest ja Möglichkeiten. Ja. Insofern sage ich recht herzlichen Dank. Für dich geht's jetzt wieder auf die Straßen Norddeutschlands und ich sage Ahoi.
Ahoi, vielen Dank.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.